herzlich willkommen zur Ausgabe 122 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Passend zum Rosenmontag, heute nur die Besetzung aus dem rheinischen Exil dabei. Wir sind also nur zu dritt. Hallo Jan.
Hello, hello, meine lieben Freunde. Stimmung, Stimmung, Stimmung. Jetzt habe ich mir nicht weiter überlegt, was ich jetzt noch sagen soll, also weiter geht's.
Vielleicht hat der Moritz sich ja was überlegt. Hallo und hello.
Hello, das erinnert mich kurz nur daran, dass zwei große Sachen, ich habe mich an vieles in Köln gewöhnen können, zwei Sachen werden nie funktionieren. Das ist Alaaf und Kölsch.
Dazu und ein Fußballverein. Shots feiert ja. Früh am später am Rosenmontagsabend. Ich kann ja als kleiner Soft Opener in diese Folge, ja, die ja für Fortuna sein soll. Es ist auch völlig unabhängig vom Karneval. Ich breche dieses Karnevalsthema jetzt auch einfach ab. Ist das für euch okay?
Ist okay.
Ist das okay? Oder wollt ihr noch, habt ihr euch noch was überlegt, während Lou mit der KVB durch die Stadt geirrt ist? Ich finde es irgendwie ganz fantastisch und ich glaube, jedem Fortun geht es auch so, dass nachdem die Fortuna im Pokal rausgeflogen ist gegen den Nürnberger Club, da einfach komplett der Baum abgefackelt ist. Also nicht nur, dass die 5-0 gegen Heidenheim verloren haben, sondern dann haben sie natürlich auch jetzt ihren Gurkentrainer rausgeschmissen und Dieter Hecking übernimmt alles. Es ist irgendwie so ein, das muss man nochmal würdigen, wie fantastisch das eigentlich ist. Deswegen schiebe ich das direkt hier so rein, bevor wir über irgendwas anderes reden.
Danke, wir können eigentlich nicht häufig genug über dieses Pokal ausreden, das immer wieder ein neues Loch in meinem Herzen halt irgendwie hinterlässt, wenn ich da nur dran denke oder wenn ich da nur drüber sprechen muss. Ganz, ganz großartig. Wir haben ja nicht genug negative Themen heute.
Ganz zu schweigen davon, dass Nürnberg jetzt ein Heimspiel im DFB-Pokal gegen Stuttgart hat, was wahrscheinlich das Beste los ist von allen.
Das ist alles. Aber so,
Dieter Hecking natürlich, alles Gute.
Es ist einfach unglaublich abgerundet, muss man sagen. Es ist nicht einfach nur, dass man im Elfmeterschießen rausfliegt. Nein, ja, das kommt auch hinterher.
Ganz allgemein kann man, glaube ich, einfach sagen, Großraum Nürnberg ist einfach kein schöner Ort und vor allen Dingen kein gutes Pflaster für die Fortuna. Denn die Fortuna musste wahrscheinlich nur einen Steinwurf vom Max-Morlock-Stadion entfernt dieses Wochenende wieder antreten, wieder in einem nicht gerade unwichtigen Spiel, wo es darum ging, vielleicht noch irgendwas aus dieser Saison zu retten. Man hätte wohl gewinnen müssen, um die letzten Träumer noch ein bisschen bei der Stange halten zu können. Leider war dem nicht so. Die Fortuna verliert mit 2-1 bei Greuther Fürth. Und ich glaube, wir hatten ja wirklich auch schon in den letzten Folgen immer mal wieder das ein oder andere ernüchternde Ergebnis zu besprechen. Ist es bei euch heute auch so, dass ihr richtig ernüchtert und enttäuscht seid, oder ist es eher nur, oder seid ihr schon längst irgendwie in so einer Akzeptanz angekommen? Also ich merke, dass ich irgendwie nicht so enttäuscht bin wie zum Beispiel nach dem Paderborn-Spiel.
Also wir hatten das ja kurz. Ich hatte ja auf den Sieg Fortuna getippt bei dem Fürth-Spiel, auch aufgrund so einer Grundhoffnung, die Saison nicht verloren zu geben zu wollen, sondern okay, die bleiben jetzt dann auch dran und das wird, solange das rechnerisch noch möglich ist, würde ich daran glauben, dass das auch noch irgendwie spannend bleibt und so. Aber ich glaube, es ist nicht nur die Niederlage gegen Fürth, sondern wir werden ja auch darüber gesprochen, wie man verloren hat. Und das war schon richtig scheiße. Und deswegen ist es schon so, dass ich mir jetzt denke, ja, also wir haben halt die Saisonvorschau hieß, hätte eine so gute Saison werden können und da sind wir jetzt.
Absolut. Und ich möchte auch nochmal kurz darauf hinweisen, nachdem Bernd Jollitz in der RP die Statistiken gewälzt hat und durchforstet hat und festgestellt hat, dass die Fortuna eine eklatante Schwäche hat und diese dann ausgemacht hat bei den Auswärtsspielen, wo er durchaus recht mit hat, hat Lou ja auch nochmal im Chat ergänzt, dass es eigentlich nur drei eklatante Schwächen der Fortuna gibt. Das sind eben diese Auswärtsspiele und dann die Spiele gegen gute und mittelmäßige Mannschaften. Na, denn Fürth, eine mittelmäßige Mannschaft oder eine gute Mannschaft?
Ja, ich würde sagen, das ist eine mittelmäßige Mannschaft, die aber halt irgendwie das, was sie tut, relativ gut macht. Und das reicht dann halt einfach in dieser Saison absolut aus, um die Fortuna vor so große Probleme zu stellen, dass man dann halt einfach nicht in der Lage ist, sein eigenes Spiel durchzubringen. Und klar, man muss natürlich jetzt auch noch auf David Kubnacki verzichten, dass das so oder so ein Riesenschlag ins Kontor ist und dafür sorgt, dass die Fortuna ihre eigene Spielidee eigentlich schon nicht mehr durchsetzen kann, sondern sich wieder was Neues überlegen muss, was ja einfach eigentlich auch in der gesamten Zeit, wo Tune da ist, nicht geschehen ist. Vor allen Dingen nie mal irgendwie konstant über 2 oder 3 Spiele. Also man muss ja wirklich sagen, außer lange Bälle auf Ginczek und lange Bälle auf Kubnacki gibt es da ja wirklich jetzt keine spielerische Idee, keine konsistente. Ja, man musste es ja fast irgendwie schon ein bisschen erwarten und dass halt dann ein Gegner, wenn der wirklich extrem giftig halt vorne drauf geht und mehr läuft als die Fortuna, dass man damit dann halt Probleme bekommt, wenn man halt ständig angesprintet wird. Ja, man musste leider davon ausgehen und es ist dann auch so gekommen.
Also du hast es ja schon in der Vorschau auf das Fürth-Spiel eigentlich schon ganz gut beschrieben, was uns da erwartet hat. Im Nürnberger Umland. Ja, um den Fürthern hier wenigstens das nicht zu geben. Das fand ich schon irgendwie, da sah man vieles von dem, was du da angekündigt hast, im Negativen eben. Und ich würde es jetzt nicht so hart sagen mit dem, was du gesagt hast, mit lange Bälle auf Ginczek oder Kownacki. Es gab immer mal wieder andere Überlegungen und Ansätze, die aber halt nie zur Reife kamen, weil dann halt irgendwie Spieler verletzt waren oder umgestellt werden musste und so weiter und so fort. Und ich würde auch nicht sagen, dass sich hier was Neues überlegt werden musste, sondern dass dieser Offensivplan der Fortuna, das war ein ziemlich vertrauter Plan, auch schon unter Daniel Thune. Das Problem ist aber halt, wenn du Kalettnerei-Fußball ohne Kalettnerei spielst, sondern mit einem 21-jährigen Startelf-Debütanten, ist es vielleicht auf 90 Minuten lang ein bisschen dünn. Für die ersten 10 Minuten, Viertelstunde funktioniert das, weil der Gegner sich denkt, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Aber ab einem gewissen Zeitpunkt musst du dir schon noch einen 1A-Plan überlegen.
Wo wir zum 1A-Plan kommen, oder das jetzt schon gefallen ist, das Wort, natürlich gehört nicht zum 1A-Plan Emma links und Klaus rechts als einzige Alternative eigentlich zu haben. Denn es fehlten nach wie vor Karbovnik, Gabori und auch Zimbo. Das heißt, man ist auch, was den Kader angeht, gerade nicht bei 1A. Und Kownacki hatten wir schon angesprochen.
Ja, absolut. Also ich will jetzt auch eigentlich gar nicht hier dieses eine Spiel auf so eine Goldwaage legen. Du kannst halt gegen Greuther Fürth auf jeden Fall im Laufe von so einer Saison halt verlieren. Nur darfst du es dir einfach in der Situation gerade halt irgendwie nicht mehr erlauben und zeigt einfach, dass halt einfach dieser Trend dazu, eine gute Mittelfeldmannschaft zu sein, aber eben nicht mehr, sich halt einfach immer mehr verfestigt. Und und das konnte man ja eben auch einfach sehen, ne? Dass genau, Jan, wie du sagst, dass nachdem man halt irgendwie ein paar ganz ordentliche Ansätze hatte, Niemetz ins Tempo zu bringen, haben die Fürther halt sich ein bisschen drauf eingestellt und dann war es das ja eigentlich mehr oder weniger mit Offensivbemühungen für die erste Hälfte komplett. Und und langsam begannen dann ja irgendwie auch die Fürther etwas stärker zu werden und dann halt auch von den kleinen Unsicherheiten der Fortuna zu profitieren, Ball und halt dann diese Ballgewinne, die sie eben mit dem Pressing sich erarbeitet haben, eben auch in Chancen umzumünzen.
Ich fand das, also ich finde es eigentlich ja, wenn du sagst, man hat eben nicht die 1A-Mannschaft, man muss ein bisschen umstellen, man spielt halt tatsächlich mit einem, also die Aufstellung von Jürgen Niemetz ist ja auch quasi, steht da ja für die Probleme, die diese Mannschaft halt auch hat, ja, mit den Verletzungen und den Spielern, die halt vielleicht nominell wieder einsatzfähig sind, wie Ginczek, aber halt de facto nicht. Dass du halt sagst, okay, wir spielen ja, das war ja eigentlich de facto eine Fünferkette, die gespielt haben, ne? Auch wenn sich das manchmal so ein bisschen anders in den Darstellungen wiederfindet und das auch immer noch irgendwie diskussionswürdig ist, inwiefern das eine Vierer- oder Fünferkette war, aber eigentlich defensiv war es eine Fünferkette. Du hast das Zentrum total krass verdichtet in der Theorie und es hat auch die ersten 20 Minuten geklappt. Das hat Fürth dann gemacht. Die haben halt so ein bisschen über außen mehr gemacht und da halt vielleicht auch so ein bisschen angetäuscht, als ob sie über außen viel mehr machen wollten, als sie dann letztlich gemacht haben. Und das hat aber dafür geführt, dass dieser eigentlich ganz gute, zumindest Defensivplan der Fortuna, aufbröckelte, nachdem halt nach diesen 20, 25 Minuten. Und danach hat man das auch nie wieder hinbekommen, eine solche Stabilität hinzubekommen. Und das finde ich eigentlich schon bei allen Überlegungen zu Verletzungen und hier und da und was, das finde ich schon schwierig. Also sich zumindest mal hinten reinzustellen, auswärts und halt einen Gegner an sich abprallen zu lassen, das muss auch schon mal gehen, sagen wir mal so. Und das wurde dann aber dann relativ einfach für Fürth, zu Chancen zu kommen, dann ab dieser zweiten Hälfte der ersten Hälfte. Und dieses 1-0 für Fürth ist dementsprechend nur folgerichtig.
Ja, also
zuvor
ich glaube auch,
dass schon da einmal, sorry. Zuvor ja, brennt es schon einmal und Carsten Meyer rettet grandios.
Ja, eben.
Aber ist,
ja.
Also diese Parade ist schon wunderbar. Wollte ich ganz kurz nur noch würdigen. Jetzt sagst du, Lu.
Ja, das ist genau, wie du sagst, wirklich auch nur einen kurzen Moment davor, ne? Diese Wahnsinnsparade. Ja. Man wischt sich gerade noch die Schweißperlen irgendwie von der Stirn und man hat direkt den nächsten katastrophalen Ballbesitz. Ich glaube, Felix Klaus wird da auf der rechten Seite in eine ziemlich fiese Situation gebracht, hat dann irgendwie wenig Optionen, wählt dann aber auch irgendwie nicht die beste, verliert den Ball und dann schafft man es im Verbund nicht, die Flanke zu verhindern. Das ist auch schon nicht gut, weil man eigentlich, glaube ich, eine kleine Überzahl hat da auch. Und und was dann aber eigentlich so richtig ärgerlich ist, dass in dieser Flanke halt überhaupt gar keine Dynamik drin ist. Ne? Also die ist halt mit Unterschnitt geschlagen. Das heißt, der Ball ist ewig unterwegs, tropft dann irgendwie von oben ganz langsam halt irgendwie wieder nach unten in den Strafraum. Also die Innenverteidigung hat wirklich alle Zeit der Welt, sich zu positionieren und und es ist dann eigentlich vor allen Dingen André Hoffmann, der da überhaupt irgendwie nicht richtig aufpasst und nicht mit Ragnar Ache halt irgendwie mit hoch zum Kopfball geht, sondern den eigentlich in aller Seelenruhe einköpfen lässt. Und das ist einfach extrem ärgerlich, weil so eine Flanke, wo du wirklich 2 Sekunden Zeit hast, deine Füße zu sortieren und dich genau richtig zum Ball zu stellen, die darf nie und nimmer zu einem Tor werden.
Und das macht ja noch ein weiteres Element auf, wenn wir über Verletzungen sprechen. Es gibt einen Mannschaftsteil, der ist eigentlich in Sollstärke da, ne? Die Innenverteidigung. Nur gibt's da andere Probleme. Es gibt halt Jordi De Weijs, der in seiner Form vom letzten Saison hinterherläuft und dann auch noch irgendwie einen dem Spiel angemessenen Auftritt am Ende hinlegen wird. Es gibt André Hoffmann, der irgendwie, wir haben das letzte Woche ja gut aufgedröselt, irgendwie merkwürdige Interviews gibt, die es versucht wieder einzufangen, mit dieser ganzen Elfmeter-Geschichte keinen guten Eindruck hinterlassen hat, auch nicht zum ersten Mal. Es gibt diese ganzen Nebengeschichten mit seinem Vertrag, die dann aufkommen und seine Leistung stimmt auch nicht. Ja, Tim Oberdorf, hochgeschätzt, aber auf dem kannst du halt nicht 34 Spiele deine Abwehr aufbauen. Und der Einzige, der halt immer noch so versucht, alles zusammenzuhalten, ist halt klarer. Und irgendwann funktioniert das auch nicht. Also das ist ja auch noch ein weiterer Faktor, der mit reinspielt, dass auch die Mannschaftsteile, wo eben nicht die Verletzungen da sind, es ziemlich eklatante individuelle Probleme gerade gibt. Was auch überraschend ist, weil dieser Innenverteidiger-Block ja am Anfang der Saison, den hatten wir ja eigentlich als eine absolute Stütze ausgemacht. Ne? Aber das vielleicht nur noch mal so reingeschoben. Aber dafür steht diese Szene ganz gut, weil da stimme ich mit dir überein. Das war insgesamt bei der Flankenverhinderung ein Problem, aber dann eben auch bei der Verteidigung dieser nicht gerade scharfen Flanke.
Auf die Flankenverhinderung, die nicht geschehene, eingehen wollen, weil ich das auch exemplarisch dann finde für eine Sache, die Fürth wiederum gut gemacht hat. Es gab nämlich schon auch noch einen anderen Plan der Fortuna, nach vorne zu kommen, weil das zum Beispiel gegen Sandhausen ja sehr gut geklappt hat. Auch da hatten wir ja schon gesagt, und auch gegen Nürnberg teilweise gut geklappt hat, dass eben Emma und auch Klaus die Linie entlang auch bis nach vorne durch gebrochen sind. Und ich habe das Gefühl, die Nürnberger haben sich das auch gut angeguckt und haben eben dann und haben eben den, wenn dann Emma oder Klaus den Ball hatten, auch mit zwei Mann angegangen, was häufig zu Ballverlusten von den beiden geführt hat. In dem Fall bei dem 0:1 eben auch dazu, dass dann auf der rechten Seite eben jemand fehlte, der diese Flanke noch verhindern musste, dann hätte können. So, ne? Dann, und das ist häufig passiert durch dieses Pressing auf diese beiden Außen, auf Klaus und Emma, dass da die Bälle einfach schon wieder weg waren. Und deswegen dieser zweite Offensivplan, der ja auch teilweise in Spielen schon mal da war und funktioniert hat, eben auch nicht funktioniert hat, weil Emma und Klaus sich nicht gut durchsetzen konnten und dann auch zu wenig Bewegung der Mitspieler teilweise da war, um eine gute Anspielposition anbieten zu können.
Ja, führt halt diesen Dreieraufbau, den die Fortuna ja dann de facto hatte, auch echt relativ gut unterbunden, ne? Also angelaufen und dann immer wieder gestört. Das war auch nicht so ganz einfach für die Fortuna. Und naja, wenn es nicht so ganz einfach wird, dann muss schon viel passen. Und das hast, wie du gesagt hast, gerade mit der Entlastung über außen nicht so gut funktioniert. Und man hätte auch überlegen können, was dann eigentlich das zentrale Mittelfeld macht mit nominell starken Spielern. Sobotka, Tanaka, Appelkamp. Aber die kamen auch offensiv kaum zu tragen. Das hat ja auch Daniel Thune auf der Pressekonferenz sehr, sehr deutlich kritisiert. Und es gab da anscheinend andere Überlegungen, als Kaderfußball zu spielen.
Ja, und die sind wirklich einfach auch genau auf das eingegangen, was ihnen halt Fürth geboten hat. Also das war ja wirklich teilweise einfach Textbook-Raba-Fußball, was Leipzig vor allen Dingen irgendwie, glaube ich, in den ersten ein, zwei Jahren in der Bundesliga halt gespielt hat, wo man einfach deutlich sieht, dass das genau die Zeit ist, wo ja Zorniger da auch, glaube ich, gearbeitet hat. Dass man halt einfach einen bestimmten Ball durchs Zentrum halt irgendwie anbietet, das hat man, glaube ich, ganz gut dann irgendwie auch Jonas Niemetz halt ausgemacht, als vielleicht denjenigen, der technisch Schwächste ist. Auf den hat man immer die Bälle aus dem Mittelfeld zugelassen, so dass er halt mit dem Rücken zum Tor diese Bälle annehmen müsste oder zumindest so mit der oder zumindest seitlich zum Tor. Der hat dann auf Klaus abgelegt und meist technisch nicht so richtig sauber. Und dann wurde Klaus von zwei oder von drei Leuten angesprintet. Also wirklich die absolute Textbook-Pressing-Falle. Und auf der linken Seite gab es es auch, aber habe ich jetzt nicht so stark wahrgenommen wie halt da im rechten Halbraum vor allen Dingen. Ja, also da hat Fürth, glaube ich, einfach genau das bekommen, was sie wollten. Und leider hat da halt eben auch dieses wirklich starke Fortuna-Mittelfeld, nominell starke Mittelfeld, mal wieder, wie in so vielen Auswärtsspielen, halt irgendwie einfach nicht den Stempel aufdrücken können.
Ja, es gibt trotzdem kurz vor der Halbzeit noch diese Chance von Schinter Appelkamp. Das war mal eine Gelegenheit, die irgendwie auch ganz gut durchgespielt worden ist, wo eben Oberdorf mit reingezogen wird, der eben eine offensive Rolle hatte in diesem Dreier-Verteidiger-Verbund, weswegen man ihm vielleicht auch eine Viererkette daraus drehen kann, wenn man das möchte. Knapp vorbei, es wäre nicht ganz verdient gewesen, aber das ist ja in solchen Situationen vielleicht auch egal, wenn man damit 1-1 in die Halbzeit geht. Aber das ist sicherlich eine Chance, die man unterstreichen muss. Vorher habe ich mir eigentlich nur nach diesem 1:0 mehr oder weniger Situationen für Fürth aufgeschrieben oder so Halbdinger, wo die Fortuna nicht zu Ende gebracht hat. Oder eben war, wo klar wurde, dass das, was man sich eventuell überlegt hatte, nicht umsetzbar war.
Ja, wie ist denn die Fortuna dann eigentlich die zweite Hälfte angegangen? Also man konnte sich ja, glaube ich, schon darauf einstellen, dass man jetzt irgendwie zumindest kleine Verschiebungen, kleine Änderungen würde vornehmen wollen. Mir ist vor allem aufgefallen, dass in den ersten Minuten Ao Tanaka wesentlich weiter nach vorne geschoben hat und dass man auch einfach mehr riskiert hat, dass man natürlich auch den ganzen Verbund ein bisschen ein paar Meter nach vorne geschoben hat, aber vor allem, dass halt irgendwie dann Tanaka mehr auf die Höhe von Appelkamp halt gegangen ist und nicht mehr nur neben Sobotka dann irgendwie zu sehen war, hat auf jeden Fall auch schon mal einiges bewegt, fand ich.
Ja, aber nur so bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Also es war jetzt nicht dass die Fortuna
einiges bewegt. Chancen an der anderen
rausgehauen hat. Ja. Ich habe mir hier 10 ordentliche Minuten aufgeschrieben nach der Pause. Ganz genau.
Okay. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass jetzt zwar mit mehr Biss agieren, aber trotzdem zu viele Fehlpässe und zu viele geblockte Abschlüsse produzieren.
Das war echt krass, ne? Dieser Glaube daran, dass wenn halt vier Fürther vor dir stehen, die irgendwie sich auflösen werden, wenn du schießt und der Ball da irgendwie durchrutschen könnte. Das steht halt natürlich aber auch sinnbildlich für den fehlenden Offensivplan, den es da gab, weil das passierte ja ständig.
Das hat mich wahnsinnig gemacht.
Ja. Und gerade auch in der zweiten Halbzeit.
Ne? Ja, nur das.
Wie oft da wirklich so auf Strafraumhöhe jemand mitten in so ein vielbeiniges Gewirr aus Füttern abgezogen hat. Also das war wirklich ja absolut frustrierend. Da haben wir uns wahrscheinlich alle halt absolut die Haare gerauft.
Ich habe versucht, die Statistik dazu rauszubekommen. Das, was ich gefunden habe, ist, dass Fortunas Schüsse 6-mal geblockt wurden und Fürths Schüsse 3-mal. Ich glaube, die gefühlte Wahrheit ist näher an der Wahrheit dran als die Statistik, die ich hier gefunden habe.
Ja, du darfst ja auch nicht vergessen, dass wenn halt der Ball quasi von mehreren gleichzeitig abgeblockt wird, es trotzdem nur als ein Block gilt. Du aber schon irgendwie wahrnimmst, dass selbst wenn der erste den Schuss nicht geblockt hätte, dann Nummer 2 und 3 sehr entspannt eingeschritten wären. Ja?
Wobei uns ja dann, auch wenn ich nicht zu sehr vorgreifen möchte, aber Jorrit Hendricks und Peterson im Verbund erklärt haben, warum die diese Schüsse die ganze Zeit machen.
Das finde ich eigentlich das i-Tüpfelchen auf der ganzen Geschichte. Ja. Aber vorher kommen wir noch aufs
0-2
an. Ja, wir ein Parfumsritt, den wir hier durch das Spiel vornehmen. Ja, also das ist eigentlich dieses 2-0. Wo fängt man da eigentlich an, ne?
Wie mit diesem Geflipper, oder? Also ich meine, auch diese Chance, die Kastenmeier in der ersten Hälfte schon entschärft, entsteht ja auch mehr oder weniger aus so einem etwas glücklichen Geflipper. Und der Situation ist es ja eigentlich auch so, dass der Ball halt irgendwie etwas glücklich irgendwie da wirklich so gefährlich wird. Aber es ist natürlich eben auch ein Plan dahinter, ne? Weil wir kennen ja alle den Jürgen Klopp-Spruch, gegen Pressing ist der beste Spielmacher. Und ich brauche keinen Zehner und so weiter. Und das ist ja eigentlich auch genau das, wie Greuther Fürth halt zum Torabschluss kommen will. Und man hat ja eben einfach immer wieder diese Ballgewinne gehabt. Und wenn man halt irgendwie dann so hart draufgeht, gerade auch nach eigenem Ballverlust dann direkt ins Gegenpressing kommt, können halt solche Situationen irgendwie entstehen. Und dann landet der Ball halt einfach mal irgendwann an der richtigen Stelle. Man muss es halt erzwingen, wie ja später auch Hendricks und Peterson das noch vorgeführt haben.
Ja, aber es kommen noch zwei Dinge dazu. Also Hoffmann wird ja rausgezogen aus der Kette.
Geht raus.
Er geht raus. Und Sobotka nimmt seinen Platz auch richtig ein. Ne? Also da ist noch keine Lücke gestanden. Und die Hälfte dieses Assists geht dann aber nicht auf den Fürther, der den tatsächlichen Assist bekommt, sondern auf den, der dann halt mit einem Sprint nach außen Oberdorf, der da eigentlich für zuständig ist, an sich bindet. Und Sobotka auch noch, weil er nämlich sieht, dass Oberdorf vor dem Gegner steht und ihn halt decken will. Und dadurch entsteht die Lücke, weil Hoffmann noch nicht an seiner Position wieder zurück ist und Sobotka, der ihn da eigentlich absichern soll, den da nach links außen ziehenden Fürther hinterher, weil Oberdorf da falsch zu steht. Und dadurch ist diese gigantische Lücke im Verteidigungsverbund drin, durch den dann halt der Fürther, dessen Name mir immer noch nicht eingefallen ist, einfach durchmarschieren kann, um dann Ache den Ball irgendwie perfekt auf den Fuß zu legen. Da kommt schon ein bisschen was Ärgerliches zusammen.
Und Emma bleibt dann halt auch, rückt auch nicht richtig ein. Das muss man, oder nicht ausreichend,
ja, um zu decken.
Ja, aber du hast recht, vollkommen. Aber es hilft auch nicht.
Ja, auch allgemein sieht einfach der ganze Abwehrverbund nicht richtig gut aus. Also hängt bestimmt auch viel damit zusammen, dass da gerade auch die Außenverteidiger das vielleicht nicht auf ihrer allerbesten Sahneposition halt irgendwie spielen. Und dann kommt vielleicht noch die Formschwäche beim einen oder anderen irgendwie dazu. Allgemein einfach extrem ärgerlich, dass man sich dann halt eben auch diese 10 ordentlichen Minuten halt irgendwie so kaputt machen lässt. Und weil ab da ist es dann halt wirklich eine Mammutaufgabe, da irgendwie nochmal ins Spiel zurückzukommen.
Es gibt dann aber die drei Wechsel, Ginczek, Pettersson und Hendricks kommen rein, von denen dann ja auch zwei beim 2-1 eingebunden werden. Klaus, Nimic und Hennings gehen dafür raus. Es folgt aber erstmal ein gefährlicher Pfostenschuss von Fürth, weil Florian Kastenmeier den Ball nicht gut klärt. Und Fürth bleibt auch eher dran, finde ich dann in der Folge. Und dieses 2-1 fällt so eher aus dem Nix. Oder sehe ich das falsch?
Ich würde auch sagen, dass es aus dem Nichts fällt. Das Einzige, was die Fortuna dafür getan hat, und das hat ja, glaube ich, auch Thune in der Pressekonferenz nochmal gesagt, dass man auf jeden Fall einfach mehr Risiko gegangen ist, dass man dann ja eigentlich 2-6-2 gespielt hat, dass man halt dann mit Hendricks noch einen vierten zentralen Mittelfeldspieler gebracht hat und hinten ja dann einfach auf Mann gegen Mann gegangen ist. Und dass er einfach dann, das erhöht ja einfach generell die Möglichkeit, dass irgendwas im Spiel passiert. Also entweder verlierst du hinten bei den Fürther Kontern die 1-gegen-1-Duelle, aber du hast natürlich eben auch vorne mehr Präsenz. Und interessanterweise hat aber dann die Fortuna ja trotzdem eigentlich in dieser Phase, in dem sie dann ja durchaus dann auch nach dem 2-1 besser war und besser wurde, ihre Chancen gar nicht unbedingt durch Ballzirkulation im Mittelfeld irgendwie kreiert, sondern eher dadurch, dass man eben durch diese vier zentralen Mittelfeldspieler so viele Ballgewinne gehabt hat und dann halt irgendwie umgeschaltet hat selbst und die Fürther da ein bisschen überrascht hat. Ich weiß nicht, Moritz, ob du ja irgendwie noch, ob du vorher schon irgendwie geahnt hattest, dass es jetzt irgendwie da nochmal ein bisschen gefährlicher werden kann. Das 2-1 hast du, glaube ich, auch so gesehen, dass das eigentlich mehr oder weniger zufällig entsteht, oder?
Das 2-1 habe ich gar nicht gesehen, weil ich nämlich gerade am Schreiben war hier und habe nur kurz gesehen, wie Hendricks wieder auf 4 Fürther schießt und der Ball abgefälscht wird oder abgeblockt wird und ich mich wieder in mein Schreiben hier, in meine Notizen vertieft habe und dann
Hass,
wieder
aufblicke
und Pettersson mit dem Ball in der Hand Richtung Mittellinie laufen sehe und dachte so, was ist da passiert? Also, ja, ich fand, es ist mit diesen Wechseln hat es schon dafür gesorgt, dass es so ein bisschen mehr Präsenz zumindest der Fortuna gab. Tor ja trotzdem ein völliges Zufallsprodukt.
Nichtsdestotrotz
hätte dieses Spiel dann doch nochmal verrückterweise kippen können irgendwie.
Also bevor wir jetzt auf diese Ginczek-Gelegenheit kommen und ich da Lou auch den Vortritt gebe, das nochmal zu beschreiben. Ich finde, dieser Wechsel und dass dann auch in der Folge halt Chris Pettersson sehr auffällig war, zeigt, absolut, wie viel halt drin gewesen wäre eigentlich. Weil wenn man den Fürthern irgendwie Aufgaben gegeben hatten, auf die sie jetzt nicht in dem Moment eingestellt waren oder sich erst einstellen mussten, ist immer was passiert. Also in der ersten Halbzeit, die ersten 10 Minuten mit Jonas Nimitz und dann kam halt dieser Wechsel mit Pettersson, der irgendwie auch nochmal einen Faktor reingebracht hat, auf den Fürth sich erstmal einstellen musste, sagen wir mal so. Und das zeigt mir ja auch, wenn man halt das häufiger auch mal spielerisch gelungen wäre, ja, nicht nur durch den Zuschnitt des individuellen Spielers vielleicht was reinzubringen, sondern auch mal, ja, wir haben in der Vorbesprechung dieses Spiels habt ihr ja auch von Seitenverlagerungen, die wichtig wären, gesprochen und so weiter und so fort. Irgendwas, was halt Fürth ins Denken bringt, hätte halt vielleicht dann nochmal irgendwie ein X-Faktor sein können. Und für den stand eben Pettersson einige Minuten lang, wo man dachte, vielleicht, das wäre nicht verdient, aber irgendwie das 2-2, wo man dann sich aber wieder denkt, gut, unentschieden bringt es eigentlich auch nicht weiter. Aber dazu kam es dann ja auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, genau mit diesem Gefühl gehe ich irgendwie auch aus diesem Spiel raus, dass man halt irgendwie einfach denkt, boah, es wäre eigentlich so viel mehr möglich gewesen an diesem Tag. Und Ja, genau wie du sagst, es lag eben vor allen Dingen auch an Christopher Pettersson, der mich wirklich überrascht hat. Also wirklich einfach als kreatives Element, der auf allen Seiten aufgetaucht ist, der den Zehnerraum teilweise beherrscht hat, um dann, was natürlich vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass die anderen Fürther dieses geballte Düsseldorfer Mittelfeldzentrum davor irgendwie abzusichern und zu decken hatten. Aber der hat mir wirklich gut gefallen, hat sich gut bewegt, war ständig anspielbereit, hat seine Dribblings gewonnen. Ja, also gerne, gerne mehr von diesem Christopher Petersson auf jeden Fall. Und ja, es wurde gerade eben dann schon angedeutet, es ist ja wirklich auch eigentlich nur eine Minute nach dem Anschlusstreffer, nach diesem glücklichen der Fortuna, dass man das Spiel halt ausgleichen hätte können mit einer Riesenchance, mit einer Chance, die hinterher in keinem Expected Goals Wert auftaucht, aber einer Chance eigentlich so deutlich, dass es wirklich unfassbar ist, dass man da nicht zumindest einen sauberen Torschuss halt irgendwie rausbekommt. Und ich habe hier sehr, sehr laut, glaube ich, geschrien, als das passiert ist. Die Fortuna hat gewinnt halt irgendwie, wie sie das halt mehrfach tut, hoch den Ball in der zweiten Halbzeit, weil die Fürther das halt schon einfach immer wieder zugelassen haben, weil sie sich halt einfach eben nicht komplett hinten reinstellen. Das ist nicht Zornigers Art. Man hat dann eben diesen 3-auf-2-Konter. Ginczek kommt in die Dynamik, kann dann sich eigentlich überlegen, welchen von den beiden er halt von seinen beiden Mitangreifern er anspielt, entscheidet sich dann in der ersten Situation, wo es eigentlich eine Entscheidung zu treffen gibt, dagegen abzuspielen, bleibt ein bisschen glücklich in Ballbesitz, gewinnt da dieses Duell, woraus dieser ganze Konter ein 3-auf-1 Konter wird. Das heißt, man kann eigentlich gar nichts mehr falsch machen und Ginczek hat dann, glaube ich, noch zweimal die Möglichkeit, ganz sauber und ruhig ohne jeglichen Gegnerdruck abzuspielen und unterlässt es halt einfach und rennt am Ende halt einfach mehr oder weniger in diesen einen Fürther halt hinein. Und diese ganze Sequenz dauert halt schon irgendwie ein paar Sekunden. Also da sind wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo man es halt irgendwie noch retten kann, selbst nachdem schon die falsche Entscheidung getroffen wurde. Selbst dann würde man irgendwie noch einen cleanen Schuss im Strafraum hinbekommen. Aber ja, wie gesagt, er läuft einfach in diesen Fürther-Verteidiger halt völlig unnötigerweise einfach hinein und diese Chance ist verpufft. Also es ist wirklich... das darf einem nicht passieren. Und schon gar nicht jemandem wie Daniel Ginczek mit dieser Erfahrung und dieser Klasse.
Ja, aber auch mit der mangelnden Spielpraxis, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Ohne ihn
entschuldigen. Vielleicht ja umso mehr, ne? Also gerade wenn ich dann vielleicht nicht die Spielpraxis habe und auch irgendwie jetzt immer gesagt habe, ich bin nicht irgendwie hundertprozentig fit, muss ich da ja nicht irgendwie im Vollsprint irgendwie durch jemanden durchlaufen müssen. Also, ja. Ja.
So ein unglaublich FIFA ärgerlich. 90 Gedächtnis Move, so einfach weiter geradeaus laufen quasi. Und ja, der hat ja auch später, dann ist er ja darauf angesprochen worden und sagte dann auch, ja, hätte ich wahrscheinlich anders entscheiden müssen, aber ich hatte dann den Tunnelblick drauf und wollte ihn dann reinmachen und wollte damit quasi so zum Helden des Spiels werden, so irgendwie so, das paraphrasiere ich jetzt gerade. Und ich mal einfach denke, ja, ist halt in dem, also finde ich, ist eine ganz schlechte Entschuldigung. So, weil du, also selbst in diesem Interview, sorry, vielleicht versteife ich mich da jetzt auch was da drauf, aber ich fand, in dem Interview zu sagen so, ja, aber dann wollte ich den halt unbedingt reinmachen, also ich, er, Daniel Ginczek, nicht, also so, es geht nicht darum, was habe ich der Fortuna genommen, wie auch immer. Und das hatte ich das Gefühl, das hatte ich währenddessen, schon während diese unfassbar langen 4 Sekunden oder meinetwegen 7 passierten, habe ich einfach nur gedacht, ja, der will es halt unbedingt selber machen. Und ja, dann würde ich eigentlich auch sagen, vor allem mit der fehlenden Spielpraxis, erstmal rantasten und die sichere Nummer wählen und wenn du dann so einen geilen Assist gemacht hast, aus Versehen dann noch so Dribblings gewonnen hast quasi und dann so einen Assist machst, dann bist du doch der Held. Ja, also Fortuna hat nicht wegen dieser einen Szene verloren, aber es war trotzdem ziemlich bitter und ich finde, eigentlich sollte das Daniel Ginczek genau nicht passieren mit all seiner Erfahrung.
Na gut, das ist natürlich auch ein Punkt. Ja, in Folge gibt's noch. diese Pettersson-Momente, wo man auch sagen muss, da wird halt auch zum Teil zu wenig draus gemacht, aus dem, was er, der, habe ich ja schon mal angedeutet, oder hat Lou auch gesagt, aus dem, was er der Mannschaft gebracht hat. Schlechte Ablagen im 16er, eine wahnsinnig schlechte Belegung des 16ers und so weiter und so fort. Und er hat führt noch die richtig gefährlichen Gelegenheiten, würde ich sagen. Und so richtig habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr daran geglaubt, dass da noch was passiert. Also auch, weil ich hätte auch diese, was ich eben schon gesagt habe, von wegen, ja, selbst wenn die jetzt, ich wäre ja fast sauer gewesen, wenn die den Ausgleich gemacht hätten. Weil man dann, ja, das ist halt toll, aber eigentlich bringt's nichts. Ja, eigentlich musst du jetzt ja, wenn diese Situation noch sich ergeben kann, dass man oben noch dran bleibt und so alles gewinnen. Gegenführt, erst recht.
Ja, ich finde trotzdem irgendwie mit so einem Unentschieden hätte man sich noch
weiter
in die Tasche lügen können. Man hätte man wäre damit weiter genau auf Schnitt 2 Punkte für die Rückrunde, was halt heißen würde, man ist weiter genau auf Schnitt 60 Punkte, was in der Vergangenheit ja oft gereicht hat, auch wenn es wahrscheinlich dieses Jahr vielleicht nicht reicht für die Relegation, aber dann könnte man immerhin noch sagen, okay, wir haben irgendwie mehr oder weniger unseren Teil getan, der Rest war einfach besser. So ist man jetzt wieder unter diesem Schnitt 60 Punkte und muss sich dann vor allen Dingen eben auch selbst vorwerfen. Und das dann halt irgendwie man sich dann am Ende dann irgendwie noch sowas leistet wie Jordi De Weijs nach seiner Einwechslung, passt dann halt auch irgendwie ins Bild, ne? Irgendwie dann kommt er rein, wahrscheinlich damit Clara halt nach vorne gehen kann, ja. Damit man da einfach noch eine Absicherung hinten hat, damit man hinten weiter Mann gegen Mann spielen kann, aber man einfach noch so eine Riesenkante vorne reinwerfen kann. Und kaum ist er auf dem Platz, ist er eigentlich auch schon wieder runter, leistet sich da ein Foul, wo man auch sagen kann, das ist auf jeden Fall mit Gelb absolut richtig bewertet. Und er meint dann halt irgendwie auch noch meckern zu müssen. Und das ist dann, glaube ich, dem Schiedsrichter einfach ein bisschen zu blöd und kann ich ehrlich gesagt irgendwie auch nachvollziehen. Also
ja,
kann er wahrscheinlich, ich finde irgendwie, wenn du jemandem so ordentlich auf den Fuß steigst und dann noch meckerst, wenn das gepfiffen wird, also man weiß ja auch nicht, was da gesagt wurde und in welchem Ton. Aber es ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen, vielleicht kann man auch an einem anderen Tag, das als Schiedsrichter, kann man einfach sagen, so komm, Herr De Weijs, Sie wissen genau, was da, dass Sie da drauf getreten haben, ne, machen Sie den Mund zu und laufen Sie nach hinten, kann man wahrscheinlich auch machen. Aber es ist auch einfach richtig dämlich und passt einfach irgendwie in diese absolut gebrauchte Saison, die Jordi De Weijs hat. Vielleicht kann er ja jetzt ja irgendwie diese Denkpause halt irgendwie nochmal für einen kleinen Reset nutzen. Das wäre ihm und der Fortuna sicherlich zu wünschen.
Ja. Ja. Wir lassen, glaube ich, jetzt einfach es sein, ein größeres Resümee zu ziehen, was das jetzt für den weiteren Saisonverlauf bedeutet. Wir schauen jetzt von Spiel zu Spiel vielleicht nur mal bis zum nächsten Spiel, das gegen Eintracht Braunschweig gespielt werden soll.
Ja, oder? Ich denke auch, die Fortuna tut extrem gut daran, sowieso von Spiel zu schauen und vor allem auch erstmal nicht mehr auf die Tabelle oder überhaupt gar nicht mehr auf die Tabelle zu schauen, sondern sich darauf zu konzentrieren, was eben in dieser Saison bisher einfach immer relativ gut geklappt hat. Und das waren Heimspiele gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Kommt es der Fortuna natürlich erstmal zugute, dass mit den Braunschweigern eine Mannschaft kommt, die vor der Saison als klarer Abstiegskandidat gehandelt wurde, die ja auch sehr schwer in die Saison gestartet sind. Wir erinnern uns, die Fortuna fuhr zur Eintracht am 5. Spieltag zu einem Zeitpunkt, als Braunschweig noch ohne Punkt und ohne Tor dastand. Das änderte sich dann leider an diesem Tag. Und seitdem sind die Braunschweiger auf jeden Fall auch in der Liga angekommen, sind jetzt im Augenblick auf Platz 14, aber das ist ja sowieso einfach alles unglaublich eng. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, aber das ist einfach unglaublich eng da. Alle Mannschaften trennen da im Keller irgendwie nur 1-2 Pünktchen. Und deswegen geht es für die Braunschweiger auch auf jeden Fall darum, bei der Fortuna irgendwie was mitzunehmen. Und das kommt natürlich auch der Fortuna irgendwie ganz, ja, eigentlich zugute, dass die Braunschweiger vielleicht sogar mittlerweile etwas mehr unter Druck stehen. Ich glaube allerdings nicht, dass das dafür sorgt, dass die Braunschweiger besonders aktiv am Spiel teilnehmen werden. Die werden auch relativ tief stehen, dann aber natürlich wie halt jeder Gegner mit hoher Intensität und höchster Aggressivität gegen den Ball arbeiten werden und werden dann halt versuchen zu kontern. Das machen sie gerne nach einem Ballgewinn, indem man direkt einen Flugball aus dem Zentrum vertikal auf die Außen schlägt. Also so vielleicht so ein bisschen Khaled Naray Fußball könnte man es auch nennen. Auch wenn da jetzt irgendwie niemand als der ganz große Einzelkönner halt irgendwie heraussticht, gerade auf den Flügeln. Sondern man das halt irgendwie alles mehr im Verbund löst, oft dann aber einfach auch eine gute Strafraumbesetzung hat. In einem 3-5-2-System, also ja, könnte es halt auch gut sein, dass man da das gleiche System wieder wählen wird wie die Fortuna. Wenn man einen Einzelkönner beschreiben müsste bei den Braunschweigern, dann ist das Immanuel Ferrei, der ist vor der Saison ablösefrei aus der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund gekommen. Ganz klar wahrscheinlich derjenige mit der höchsten individuellen Klasse, ist auch der Topscorer, der Top-Torschütze. Auf den muss man auf jeden Fall achten. Allerdings ist er im Augenblick ein bisschen außer Form und findet auch gerade nicht so richtig den Platz in diesem System, weil man eigentlich auf zwei Sechser und einen Achter in diesem System setzt und der ist mehr so eine Art Zehner. Das heißt, seit man eben mit diesem System spielt, hat er so ein bisschen die Probleme reinzukommen, weil er halt doch eher ein Offensivdenkender ist. Ja, deswegen muss man eigentlich fast davon ausgehen, dass er nur eingewechselt wird. Also da muss man dann darauf achten, wenn der noch als Joker reinkommt. Den kann man immer mal im Auge behalten. Ansonsten ist, glaube ich, der Schlüsselspieler, auf den man achten muss, Kaito Endo, ein Japaner, der von Union Berlin ausgeliehen wurde, der diesen zentralen Sechser bzw. Achter spielt und derjenige ist, der dann halt immer den ersten vertikalen Ball halt nach vorne spielt. Also da muss man gucken, dass man dem in genau diesem Augenblick nach dem Umschalten auf den Füßen steht, weil von dem geht dann eben dieser Ball aus, der die Flügelspieler oder auch die Stürmer dann direkt mit diesem hohen Flugball oder mit so einem Steckpass dann halt in die Tiefe schickt. Also das kann sich zum Beispiel Marcel Sobotka, aber eigentlich auch das ganze Düsseldorfer Mittelfeld halt irgendwie schon mal hinter die Ohren schreiben. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns noch großartig überlegen müssen, wie die Fortuna dieses Spiel angeht. Ich glaube, mehr oder weniger so, wie man gegen eigentlich alle Mannschaften, die jetzt nicht mit ganz viel Offensivqualität halt irgendwie nach Düsseldorf anreisen, muss man auch einfach dieses Spiel mit der nötigen Seriosität angehen und eben auch mit der Geduld. Und wenn wir jetzt ja schon viel kritisiert haben, kann man ja auch eine Sache auf jeden Fall bei der Fortuna nochmal loben. Bei Heimspielen im Jahr 2023 hat es ja auf jeden Fall nicht an der Geduld gemangelt, Spiele noch irgendwie am Ende auf die eigene Seite zu ziehen.
Darauf müssen wir jetzt setzen und hoffen. Dann wird es eher ein Karnevalssnack, diese Folge.
Eine Halbzeit. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Wir hoffen, der Snack hat euch gemundet und wir hoffen genauso. Ihr freut euch auch, dass wir trotz der Niederlage mal wieder aufgenommen haben und werden das natürlich auch nächste Woche wieder tun. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Natürlich. Ciao.